Hallo liebe Elder Scrolls Online-Fans und willkommen zu unserem Podcast zum Release. Das Spiel ist jetzt seit knapp einer Woche draußen und es ist Zeit, dass wir uns mal zusammensetzen und endlich mal darüber reden, was wir so von The Elder Scrolls Online halten und was uns gefällt und was uns besonders gut gefällt und was uns vielleicht auch nicht ganz so gut gefällt. Dabei wollen wir einige Themen heute besprechen. Dazu zählt die Charaktererstellung, Fraktionen und Rassen, unsere Ersteindrücke, das Kampfsystem, die Skills, das PvP, Bugs, das Potenzial von ESO und vielleicht auch noch was zur Erzählweise und zum Soundtrack oder generell der Atmosphäre im Spiel. Ja, mit dabei bei diesem Podcast sind die Mayu, hallo Mayu,
Hallihallo.
der Sanka,
Hallo.
der Kalirot,
Hallo.
der Thyanolith, Thyn,
Hey ho.
und die Zanyuna.
Hallo.
So, ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch gleich mal mit dem ein, mit dem wir alle in ESO eingestiegen sind, und zwar mit der Charaktererstellung. Ist ja eigentlich, wenn man es mal zusammenfassen möchte, genau das Gleiche, was wir auch in Skyrim gesehen haben. Also der Umfang ist vielleicht ein bisschen größer als in Skyrim, aber so die Regler, die wir verschieben dürfen, sind schon ziemlich ähnlich zu dem, was wir aus Elder Scrolls kennen. Ja, was sagt ihr dazu? Gefällt's euch? Sind's euch zu wenig Möglichkeiten? Habt ihr irgendwas vermisst?
Also mir persönlich sagt es sehr zu. Man kann so ziemlich alles Mögliche einstellen. Die Körperform finde ich okay. Man kann selbst die Hüftumfang einstellen und auch das Gesäß sehr schön. Kann man endlich mal einen Helden mit Knackarsch erstellen. Also ich bin zufrieden.
Das ist besonders wichtig.
Man sieht ihn ja auch so oft.
Von hinten, das stimmt allerdings. Ja, ich bin
Stimmt,
auch
warum gebe ich
zufrieden.
mir eigentlich so viel Mühe fürs Gesicht?
Ja, gute Frage, ne? Aber du siehst es ja, wenn du nah hinzoomst. Manche gucken sich ja gerne selber
Also ich
an.
finde auch,
Was,
dass
Sanka?
die ich finde auch, dass die Einstellungen sehr umfangreich sind, dass man wirklich entscheiden kann, wie der Charakter nun aussieht. Man kann ihn so weit anpassen, dass er einen in gewissermaßen wunderbar repräsentieren kann. Also ich bin sehr zufrieden.
Ehrlich gesagt, ist es das, was ich heute von einem MMO erwarte, wenn es startet. Also klar, er hat einen guten Umfang und es passt alles, aber irgendwie erwarte ich das heute von einem MMO in Sachen Charaktererstellung. Die Zeiten von WoW, wo man irgendwie nur zwischen drei verschiedenen Dingern auswählen kann oder vier oder fünf, halt vorbei. Heute, weiß nicht, man möchte den Charakter relativ individualisieren und ja, über diese Schieberegelungsgeschichten geht es noch am besten dann. Von daher, ich bin zufrieden auf jeden Fall, aber es ist auch das, was ich erwartet habe.
Ja,
Ja,
achso, willst du?
ne, ist schon okay.
Okay, nee, ich finde es auch eigentlich ziemlich prima, so wie es gerade ist. So viele Möglichkeiten gibt es da selten in irgendeinem MMORPG, wie ich es irgendwie mitbekommen habe. Und zur Not gibt es dann auch die Zufallfunktion, die einen Charakter eventuell ziemlich, naja, aussehen lassen kann. Aber es ist auch, ja, ich finde, es passt einfach alles.
Ja, ich finde es auch, also ich habe es auch erwartet, aber eher aus einem anderen Grund, und zwar, weil es halt Bethesda ist, beziehungsweise ZeniMax und so weiter, aber halt ja Elder Scrolls, und da kennt man ja den Umfang schon so in etwa. Auf der anderen Seite finde ich, viel mehr müsste es aber auch echt nicht sein. Gut, ich bin, was sowas angeht, auch ein echter Gimp. Also wenn ich anfange, an den einzelnen Reglern vom Gesicht rumzuschieben, dann sieht das anschließend aus, als hätte es Picasso gemalt. Oder als wäre der Charakter mit 220 gegen den Betonpfeiler geklatscht. Also das kriege ich irgendwie nicht hin. Aber ich finde es halt ganz schön, dass man trotzdem auch mit den oberflächlichen Einstellungen wie Gesichtsverzierung und so den generellen Körperumfang und sowas einstellen kann. Und ich finde es ganz cool, dass man halt auch wirklich sowohl bei Männern als auch bei Frauen ein relativ breites Spektrum an Körpermaßen hat. Also das ist nicht so, zum Beispiel als Beispiel bei SWTOR war es ja, könnte man ja relativ dicke Männer machen, aber bei den Frauen war halt die dickste Einstellung eher das, was man so als normal bezeichnen würde und nicht wirklich irgendwie fett, genau. Und das ist halt bei ESO kann man schon, wenn man auch die anderen Regler für den Bauchumfang und den Hüftumfang und so weiter noch ein bisschen nach vorne zieht, dann kann da schon eine richtig, richtig dicke Ork-Dame rauskommen, was ich ziemlich cool finde.
Du stehst ja auf dicke Ork-Dame.
Nein, das ist ja
Dicke Big Mama.
generell
Big Mama.
stehe ich selten auf virtuelle Repräsentanzen, aber ich finde es halt einfach schön, weil es gehört halt zu einem Rollenspiel, finde ich, dazu, dass man seinen Charakter machen kann, wie man will. Und auch, dass man dann seine Stimme noch auswählen kann, finde ich auch ganz cool. Die hört man zwar relativ selten eigentlich im Spiel, aber da kann man wenigstens so grob gucken, dass es zum Charakter passt.
Der Nachteil natürlich, also in meinem Fall zum Beispiel in so einer umfangreichen Charakterstellung ist, dass ich da mal locker auch mal eine halbe bis Stunde da drin hocken kann. Also ich habe ja schon damals, wie gesagt, bei WoW selbst habe ich da schon ewig gebraucht, bis ich mal das perfekte Gesicht gefunden habe, obwohl man da ja nichts verändern kann. Selbst da habe ich schon lange gebraucht und da haben sie immer alle auf mich gewartet. Oh, wo bleibst du denn? Und jetzt hier? Ich rechne so eine Stunde ein, bis ich so mit meinem Charakter vollends zufrieden bin, weil ich wirklich dann auch mit dem Gesicht, mit den Wangenknochen und mit der Ohrform und sowas. Also ich spiele dann schon ziemlich rum, bis ich dann eigentlich wirklich zufrieden bin mit dem Charakter. Und dann ist es auch oft so, dass ich mir den erstellt habe. Bin dann in-game und gucke. Nee, da ist doch irgendwas falsch. Ausloggen, löschen, neu machen.
Also ich muss zugeben, ich habe auch sehr lange gebraucht für die Charaktererstellung. Rund 40 Minuten war diesmal drin. Und ich muss aber zugeben, ich habe die Ohren nicht verändert, weil die sehe ich eh nicht, die brauche ich nicht verändern. Und das Schwierigste ist aber eher doch der Charaktername, diesen zu finden, der dann da auf diesen speziellen Charakter auch noch passt.
Ja, da habe ich mein
Gut.
Standardrepertoire.
Ich also immer gleich. Das Problem habe ich nicht.
Nee, mittlerweile auch, ja. Nach so vielen MMOs habe ich da mittlerweile auch so viel Auswahl, dass da alles irgendwie passt.
Also ich habe eine Liste von, glaube ich, 20 Charakternamen, die kann ich durchgehen und gucken, was vergeben ist oder was nicht. Wichtig ist nur, dass Sanka immer frei ist, dann ist alles okay. Ich brauche da immer nicht lang. Ich glaube, ich habe 10 Minuten gebraucht, dann war der Charakter fertig, so wie ich ihn wollte. Allerdings bin ich ja auch nie so eine Frau. Das heißt, ich glaube, es ist schon so ein Frauending, dass man da ewig im Charakter-Editor rumhängt. Zumindest sehe ich das auch bei Amelindis immer wieder, die dann, keine Ahnung, die braucht dann auch schon mal eine Stunde oder anderthalb Stunden, um den Charakter zu
Naja, ist ja
erstellen
wichtig.
mit Namen, und dann denkt sie sich auch noch eine Geschichte dazu aus, und ich denke mir jedes Mal, jetzt lass uns doch endlich loslegen. Ich komme mir fast vor, als wenn ich sagen würde, komm, wir gehen jetzt in die Stadt, und dann sagt sie, ja, ich brauche 5 Minuten.
Ich will mir nur noch schnell was anderes anziehen.
Ja, genau, so in dem Style geht es. Also es ist echt, echt interessant.
Also Fazit rundum gelungen, würde ich behaupten.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Man könnte sich nicht allzu viel mehr wünschen, ja.
Nee, es gibt auch nichts, was fehlt. Also, das hast du auch schon richtig gesagt. Von daher, solange nichts fehlt, ist ja alles richtig im Prinzip. Das kann
Also
man immer machen,
wünschen.
aber ist nicht nötig.
Wünschen könnte man sich vielleicht noch ein bisschen, dass man den Körperschmuck freier auswählen kann und nicht per Maske. Also, dass ich nicht durch die ganzen verfügbaren Sachen per 1 bis 10 durchschalte, sondern dass ich die auch selber setzen kann. Das ist mir bei den Khajiit aufgefallen, dass man zum Beispiel nur die Piercings nicht einzeln setzen kann, sondern nur halt als Gruppe. Das sieht dann ein bisschen doof aus.
Ja, stimmt, das hat mich auch gestört, ja. Aber es ist ziemlich eigentlich das Einzige, was mich gestört hat daran. Aber ich
Ja,
glaube,
das ist mir jetzt aufgefallen.
sonst wird's, glaube ich, auch wirklich zu umfangreich. Also sonst sitzt man wirklich wahrscheinlich zu lang allein im Charakterdesign. Weil klar, es ist cool, aber ich glaube, wenn du dann jedes kleine Futzelchen irgendwie verändern kannst, ich weiß nicht, ob das dann vielleicht doch zu viel des Guten dann am Ende ist.
Naja, gut, man muss es ja nicht machen, ne? Also es ist ja,
Kannst du ja
doch,
durchklicken.
man kriegt auch mit, man kriegt auch mit 5, 6 Reglern einen relativ guten Charakter hin. Also
Ja.
das ist nicht das Problem, aber das stimmt schon. Also da hat Chris recht. Das ist halt, wenn du gerade, was mir auch aufgefallen ist, zum Beispiel die Augenklappe, dass man die nur mit diesem Stoppelbart kombinieren kann, ist irgendwie so, weiß ich nicht, sinnfrei. Also, da gibt es so schöne Seefahrerbärte, denen man, wo dass man sich einen schönen Piraten bauen könnte, aber dann ist da irgendwie, kann man leider nicht zusammenpacken. Naja.
Nicht?
Nee.
Nee, die
Okay.
Augenklappe ist gebunden.
Ah,
Die
um den Kopf gebunden.
gehört quasi zu den Bärten dazu, ja.
Ja, genau.
Da stelle ich mir jetzt gerade so eine Maske vor, die man sich so aus dem Schrank holt, so schön zum Fasching. Blub.
Ja, genau, die Nase mit Brille, Maske.
Und den buschigen Augenbrauen.
Genau. Gut. Tja, dann verlassen wir mal die Charaktererstellung optischerweise und begeben uns in das Menü, wo wir Fraktionen und Rassen auswählen können. Ja, einige von uns sind ja, oder ist irgendeiner von uns nicht in den Genuss einer Digital Deluxe Edition oder sowas gekommen?
Scheint nicht so.
Gut, also wir können alle quasi alle Rassen mit allen Fraktionen verbinden. Ja, weiß nicht, gibt ja schon oder gab es schon vor Release die übelsten Diskussionen darüber, inwieweit das jetzt ein total unfairer Vorteil ist gegenüber den anderen Spielern. Ja, weiß ich nicht. Was denkt ihr?
Ein Vorteil ist es schon, also ich merke es direkt zu Hause. Ja, mein Freund, der hat nicht die digitale Deluxe-Edition, sondern die normale gekauft und wir standen dann gestern da, haben uns fröhlich für eine Fraktion entschieden, haben uns für eine Klasse entschieden, ein Volk, was wir spielen wollen. Und ja, dementsprechend, er hat dann nicht nur mehr kontrolliert, ob das jetzt noch korrekt ist. Ja, schon standen wir in verschiedenen Gebieten, weil er halt in einem anderen Gebiet war, weil das umgesprungen war auf die andere, auf das andere Volk. Und ja, das ist halt zum Zusammenspielen relativ schwierig, wenn es zwei verschiedene Versionen gibt.
Ja, naja, das ändert ja im Endeffekt nicht viel an den, also am Spiel selber. Man muss halt bei der Charaktererstellung dann ein bisschen aufpassen, aber es ist ja jetzt kein wirklicher Vorteil. Es geht ja eher um gewisse, naja, also das war ja auch auf die imperiale, also die kaiserlichen,
Kaiserlichen?
genau, bezogen, dass die ja auch total krasse Rassenfähigkeiten hätten und so ein Kram, aber naja, weiß ich nicht.
Na, ich
Die
glaube, im
Blub um
Nachhinein ist
nichts.
für alle anderen immer alles krass, was man selber nicht haben kann.
Ja, genau.
Ja. Das ist halt. Ja, weiß ich, wo da der große spielentscheidende Vorteil liegen soll, aber.
Also den Kaiserlichen mag ich eigentlich nur den Rüstungsstil. Darüber hinaus sind die Rassenperks für mich relativ unwichtig.
Ja, es ist selbst, also wenn man sich die anguckt, wie wenig die eigentlich boosten, und wenn man sich dann anguckt, was man über Talente alles erreichen kann, ist es halt irgendwie vielleicht, ja, für Leute, die dann wieder mit Excel-Tabellen rumspielen und das letzte Quäntchen DPS aus ihrem Charakter quetschen wollen, vielleicht dann doch entscheidend, weil er dann vielleicht 100 DPS mehr macht, als wenn er eine andere Rasse hat, aber ja, ich glaube, für den allgemeinen Spieler wird es eher völlig egal sein, einfach.
Aber ist nicht der Spieler mit den Excel-Tabellen auch normalerweise der, der sich dann die Digital Edition kauft? Also die Imperial Edition, besser gesagt.
Nein, ich glaube, das ist ein Trugschluss. Also,
Echt?
ja. Ich glaube, die wenigsten Spieler wollen sich wirklich intensiv mit ihren Charakterwerten auseinandersetzen.
Nee, ich meine, also ich meine, der, der die Excel-Tabellen erstellt, ist auch
Ach so,
derjenige, der sich die
der
Imperial auch
hat.
kauft. Im
Ja, na, aber
Normalfall eher als derjenige, der, keine Ahnung, einfach nur reinschauen möchte. Also wer
ja,
sich
klar, ja.
so intensiv mit dem Spiel dann schon in der Beta auseinandersetzt, dass er, keine Ahnung, 50 bis 60 Funktionen schon geschrieben hat für seine Rasse und Klasse oder wie auch immer, der setzt sich doch dann damit in dem Sinne schon auseinander und sagt, okay, hier ein 20 mehr drauf und ich habe alle Kombinationsmöglichkeiten.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ja, ansonsten, was sagt ihr so zu den Rassen?
Also mir gefallen meine Nord. Ich mag dieses Nordische immer in jedem Spiel eigentlich. Ich spiele es auch in jedem Spiel immer, wenn es geht. Und ich finde die Startgeschichte und das Ganze, das passt einfach so. Auch die Geschichte um die Nord hinten rum passt sehr gut und ich mag das sehr. Ansonsten die Rassenauswahl ist für mich ganz, ganz cool eigentlich. Es gibt relativ unterschiedliche Geschichten im Prinzip. Auch nicht ganz so, man sagt ja immer, dass sehr viele MMOs relativ menschliche Rassen haben. Ich finde, das ist jetzt hier nicht so unbedingt der Fall.
Das finde ich auch sehr schön. Sonst hat man halt wirklich häufiger halt drei verschiedene Sorten Menschen, die vielleicht ein bisschen heller, ein bisschen dunkler oder ein bisschen größer sind. Hier gibt es dann halt auch mal mit Argonian und Khajiit und so welche, die halt nur grob menschlich sind. Die halt auch noch schöne Rüstungsstile ins Spiel bringen.
Ja,
Weil bei den
genau.
Argonian, die sehen das nicht so schön aus, die Rüstung.
Na, die Katzenohrenmützchen von den Khajiit sind auch eher Geschmackssache. Also gerade die Helme da finde ich. Na. Aber naja, das ist ja Geschmackssache auf jeden Fall. Nee, ich finde auch die Rassen, also mir gefallen sie eigentlich relativ gut. Ich kann mit den Elfen in Elder Scrolls generell nichts anfangen. Die sehen für mich immer irgendwie zu sehr nach, weiß ich nicht, Alien aus oder so. Also sie gefallen mir einfach von ihrem Aussehen her nicht. Aber ja, weswegen es dann bei mir auch Khajiit geworden ist. Weil ich mich schon in der Beta in das Altmeri-Dominion verliebt habe und in das Startgebiet, das einfach mal toll ist.
Ja, ich weiß nicht, ich habe ja zum Beispiel beide Elfen gemacht. Zu deinem Thema gerade passend, dass sie ein bisschen, na, merkwürdig aussehen. Naja, ich habe versucht, den so gut wie möglich darzustellen im Prinzip. Jetzt sieht er vielleicht ein bisschen nach Mensch aus, vielleicht auch ein bisschen nach Nord. So, aber naja, ich habe den auch hauptsächlich nur genommen, um halt ein bisschen mit dem Bogen schießen halt schneller. Also ich werde Bogenschützen machen im Prinzip und der levelt ja dadurch einen Tick schneller, glaube ich, den Bogen, wenn ich das soweit mitbekommen habe.
Ich habe meine Rasse auch eher danach ausgewählt, was für Fertigkeiten sie mitbringt und bin daher, dadurch, dass ich eher so auf die Zaubererschiene gehe, eher bei den Bretonen gelandet.
Echt? Solche Leute seid ihr? Also ich bin ja eher der Typ, ich auf Deutsch gesagt, ich scheiße auf Werte, mir ist das egal. Ich gucke halt danach, was, wie mir der Charakter gefällt. Also wenn ich zum Beispiel schaue, was jetzt hier gerade Kalliroth meinte, mit dem, dass er einen Bogen auf Boni auf Bogen hat, denke ich mir so, ja, aber Bogen auf Boni ist schön, aber was ist denn? Elf!
Er sieht trotzdem schön aus.
Ja, natürlich, ja.
Super schön sogar. Schöne Ohren, schöne Größe.
Mhm, und schön lang Ohr. Ich genau. Hänge dich nachher mal in der Wäscheleine auf, ist das okay?
Ja, ist okay.
Wie gesagt, also ich bin halt eher der optische Typ, auch wenn ich meinen Charakter zu 90% nur von hinten sehe. Aber ich habe halt auch die Khajiit ausgewählt, weil die halt einfach irgendwie mir am meisten zugesagt haben, schon in der Beta. Und ich denke, das wird vermutlich auch mit einer der einzigen Rassen bleiben, die ich wahrscheinlich in Elder Scrolls spielen werde. Wobei die Bretonen gefallen mir rein optisch auch noch recht gut. Die Nord sind mir etwas zu... Wie beschreibe ich das jetzt? Die wirken mir zu einfach, sage ich mal. So ein bisschen. Am liebsten würde ich den Nord am liebsten eine Keule in die Hand geben und sagen, kaputt, hauen. So wirken die Nord auf mich irgendwie so ein bisschen. Naja, nicht so mein Fall. Ansonsten, die Argonia sind nicht so... nee, ich glaube, im Argonia habe ich mal in der Beta gespielt, aber ich dachte, ich hätte ihn relativ gut gestaltet, aber als ich dann in-game war, dachte ich mir so, nein, Argonia, nein. Zum Beispiel, irgendwie immer noch merkwürdig finde, mir ein Reptil zu erstellen als weiblich und das dann Brüste hat, das finde ich irgendwie verstörend. Irgendwie kann ich damit nicht so ganz umgehen. Aber sonst, wie gesagt, finde ich die Rassenauswahl eigentlich recht gut. Es gibt ein bisschen viele Elfen für meinen Geschmack. Also ich bin ja jetzt in dem Elder Scrolls-Universum nicht so drinne. Aber sonst finde ich das...
noch mehr Elfen da, also von daher hast du Glück gehabt.
Oh, Gott sei Dank. Die drei haben wir jetzt drinne, ne? Ja, das reicht mir schon. Die vier, die drei.
Wir brauchen mehr.
Ja, nein. Mehr Elfen. Nein, die reichen. Das ist vollkommen okay so. Hauptsache die Khajiit sind dabei.
Aber ich habe mir jetzt zum Beispiel Dunkelelfen erstellt, wie schon mit Morrowind und Oblivion und Skyrim auch. Ich bin da traditionsbewusst und ich mag einfach diesen Stil in Morrowind selbst. Das mit dem Drachenritter, das hat sich dazu ergeben, fand ich eigentlich ganz cool, die Idee. Habe natürlich zufälligerweise auch noch einen Bonus auf Feuerschaden und Feuerresi bekommen durch den Dunkelelfen. Das hat sich ganz gut ergänzt. Ob sich das jetzt nun wirklich auf DPS auswirkt, weiß ich nicht. Ist bei dem Kampfsystem aber auch ein bisschen schwierig festzustellen, glaube ich. Weil es ja nicht nur skillbasiert ist, sondern halt auch ein bisschen actionbasiert, aber dazu kommen wir ja gleich noch. Ja.
Ja, ich denke, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass für jeden was dabei ist. Also es ist was dabei für den, der den klassischen Menschen spielen will, also den man in allen MMOs kennt. Es ist was für den dabei, der den Elfen spielen will, sogar ein bisschen mehr Auswahl, auch mal mit ein paar Elfen, die ein bisschen böse aussehen können und nicht nur Haiti-Tai. Und halt für die Leute, die auf ein bisschen was Exotischeres stehen, ist halt auch was mit dabei mit den Argonian und Khajiit. Finde ich eine echt schöne Kombi eigentlich. Ja. Gut. Dann hüpfen wir doch einfach zum nächsten Thema. Wo du es eben schon angesprochen hast, reden wir doch mal über das Kampfsystem und darüber, wie uns das so gefällt.
Sehr gerne. Ich fange dann auch einfach mal an. Ich finde das Kampfsystem sehr gelungen. Ich hätte gerne noch Trefferzonen gesehen, aber ich glaube, das ist schwierig umzusetzen. Ansonsten bin ich halt ein großer Fan von actionlastigen Kampfsystemen, dass man sich auch ein bisschen bewegen muss und nicht nur Skills abfeuert. Die Skills, die man hat, sind glaube ich 5 und ein Ultimate, das ist ein bisschen wenig. Ich hätte gerne 6. Ich finde es sehr schön, dass man die Waffen mehr oder weniger frei auswählen kann, da man die Waffen ja einzeln skillt. Und somit quasi auch einen Zauberer erstellen kann, der mit 2-Handschwert rumläuft. Das finde ich sehr schön. Ich finde es schön, dass man ausweichen muss im Kampf. Ja,
Genau, dem kann ich mich eigentlich im Großen und Ganzen nur anschließen. Also ich finde, was ich halt gerade wirklich, wirklich schick finde, ist das Ausweichen, weil das halt wirklich relativ viel ausmacht. Wenn man sich, also gerade auch zum Beispiel im PvP, wenn man da selbst als Stufe 10er gegen Höhere spielt, ist ja in vielen Systemen so, dass man halt einfach keine Chance hat, weil man gar nicht die Skill-Auswahl hat, die andere haben. Aber da man fast jedem Skill, der angewendet wird, ausweichen kann, ist es halt eigentlich relativ gut kompensierbar, indem man einfach den Typen dazu bringt, nicht mehr richtig zielen zu können, indem man ständig um ihn rumrennt, den Gegner. Also das finde ich schon echt ganz nett gemacht. Ansonsten, ja, was die Anzahl angeht, ich finde es eigentlich ganz okay so, weil man sich so halt wirklich mal Gedanken darüber machen muss, was man da so mitnimmt. Was ich mit den Waffen irgendwie ein bisschen seltsam finde, ist, dass man sich halt so schwer umentscheiden kann. Ne? Also, weil man ja quasi erstmal dann alles wieder resetten muss und Skillpunkte komplett neu verteilen muss. Ja, weiß ich nicht.
Also mit den Waffen, ich spiele derzeit ich bin Level 33 oder so. Ich habe jetzt meinen Charakter nur durch Zweihandwaffen gelevelt und mein Zweihandwaffenskill ist jetzt auf 47. Ich glaube, der geht auch nur bis 50 und danach wollte ich vielleicht Schild und Einhand. Also das ist jetzt nicht so das Problem, das hochzuleveln nebenbei.
Ja, naja, aber du musst es dann halt irgendwie halt schon machen erstmal, ne? Also du musst halt eine ganze Zeit lang und wenn du halt auf die Waffenskills Wert legst, also ich spiele zum Beispiel meine Nachtklinge beidhändig und habe halt schon zwei von den, also bei meinen fünf Skills, zwei von den Waffenfähigkeiten drin, die würden ja dann quasi erstmal rausfliegen, wenn ich jetzt auf, keine Ahnung, weiß ich nicht, Bogen wechseln würde oder sowas. Und dann würde ich schon irgendwie, müsste ich mir schon Gedanken machen, was ich da zum Kompensieren reinnehme. Also weiß ich nicht, das ist halt, im Elder Scrolls Online hat für mich so ein bisschen ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man sich relativ früh festlegen muss, wie man seinen Charakter entwickeln will, wenn man ansonsten anschließend einen relativ hohen Aufwand betreiben muss, um nochmal gewisse Dinge gerade zu bügeln.
Das hatten sie aber auch so angekündigt.
Ja, nee, klar, das ist ja eine Designentscheidung auch. Ich finde es halt nur, ja, es gibt halt wenig MMO oder ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie groß die Zahl ist, aber die Leute, die halt MMOs spielen und keine Elder Scrolls-Erfahrung haben, die werden mit so einem System halt relativ schnell vor den Kopf gestoßen, weil die irgendwann halt in einer Skill-Sackgasse enden oder halt irgendwie einen geilen Bogen finden und sich dort ärgern, dass sie den jetzt nicht sofort benutzen können und solche Sachen.
Ja, aber das
Also
ist
weil
doch gut. Also ich finde es endlich mal gut. Es kann ruhig mehr MMOs geben, die nicht darauf bedacht sind, dass jeder Honk sofort damit klarkommt. Ich finde, das ist nicht nötig, weil du lernst es halt mit der Zeit. Dann machst du halt deine Fehler, dann kommst du halt nicht weiter, hängst du halt mal hier und da, musst du halt da und überall grübeln. Ja, dann gehst du halt mal den falschen Weg, dann tust du dich halt hier und da, das ist doch kein Problem. So haben wir damals bei den MMOs im Prinzip ja auch angefangen. Du bist ja auch den völlig falschen Weg gegangen am Anfang und hast alles daneben gemacht. Irgendwie kommt man trotzdem klar und später ändert man das dann eben entsprechend wieder ab. Ja, ich finde es nicht so tragisch, ehrlich gesagt, weil ich finde eher, das macht's gut. Also das ist für mich ein großer Positivpunkt. Auch wenn ich jetzt natürlich mit der MMO-Erfahrung ein bisschen besser klarkomme, sicherlich als viele anderen, aber trotzdem finde ich es gut. Ich lasse mich da auch voll drauf ein. Ich probiere jetzt gerade auch einfach nur rum. Schau, was geht, was nicht geht. Das wird sich zeigen. Und ob ich am Ende irgendeinen Scheiß mir zusammengebastelt habe, ist ja egal. Also man findet es halt schon raus mit der Zeit.
ja,
Kampfsystem an
klar.
sich ist aber wirklich gut. Also ich mag dieses Ausweichen kennt man ja auch schon von anderen Spielen, anderen MMOs. Das ist einfach toll. Das macht es viel besser gleich. Man ist es einfach gewohnt, dass man halt seine Bewegungstasten auf der Tastatur doppelt hämmert. Also ich bin das mittlerweile auch relativ gewohnt und jedes Mal, wenn ich dann SWTOR oder WoW spiele, dann hämmer ich immer auf D zweimal oder auf W und ich denke mir jedes Mal, ah nee, verdammt. Das macht ein Kampfsystem einfach besser, ja. Das Zielen ist auch ganz nett. Ja, es passt. Ich weiß gar nicht, wenn man mit Trefferzonen arbeiten würde, wäre es halt, glaube ich, schon wieder, es wäre mir schon wieder fast zu viel, glaube ich. Weil es dann schon wieder so, ha, puff, jetzt muss ich mich da auch noch beim Ziehen ordentlich anstrengen, damit ich irgendwie Schaden mache. Das ist dann auch schon wieder sehr viel.
Ja, ist jetzt auch für mich nur eine persönliche Einschätzung.
Ja, nee, ich meine ja nur allgemein. Gibt ja ruhig durchaus das eine oder andere, das es versucht, wo dann halt ein Headshot ist. sozusagen, und ein Kopfschuss in extrem viel bringt, sozusagen. Aber, naja, also ich finde es gut umgesetzt. Mir gefällt das Kampfsystem so, wie es ist. Bei der Skill-Anzahl bin ich aber bei dir. 5 ist ein bisschen zu wenig. Also ich würde auch sagen, also 6 und ein Zusatzbutton oder ähnliches, das wäre vielleicht noch die bessere Lösung. Aber so 5, 6 in dem Dreh rum finde ich schon gut.
Ja,
Ich finde
sicher
schon, dass
ein.
man keine 3 Skill-Leisten mehr braucht.
Ja, das auf jeden Fall. Aber
Stimmt.
die Skill-Anzahl in anderen MMOs ist ja runtergerechnet auch immer nur 5.
Ja. Was ich sehr schön finde, weil wir da gerade auch das mit dem Ausweichen und so hatten, ist, dass sie den Nahkampf noch so deutlich verbessert haben zur Beta. Also da habe ich ja echt sehr mit mir gerungen. Da noch Hoffnung zu haben, dass das irgendwie hinkommt, aber nachdem sie dann ja irgendwie doch die Kollisionsabfrage mit den NPCs eingeführt haben und man jetzt im Nahkampf auch ein Trefferfeedback, ein spürbares quasi kriegt, ist das schon echt gut geworden. Also so gut, dass ich jetzt sogar vom eher Distanzkämpfer Templar auf den Nachtlinge gewechselt bin mit Release. Also.
Uiuiui. Die Zauberer. Mochte schon immer den Fernkampf.
Ich bin aber auch von der Beta, wo ich den Bogenschützen gespielt habe, bin ich jetzt aber auch zum Nahkämpfer gewechselt.
Ah, interessant.
Weil ich fand, das hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe einfach so ausprobiert. Ich dachte mir, naja, ich erstelle mir einfach mal einen und guck mal, wie es läuft. War direkt super. Normalerweise bin ich nicht so der Nahkämpfer, aber das hat echt Spaß gemacht.
Ja, vielleicht sollte ich mir auch noch reinmachen.
Ich bin ja normalerweise der Nahkämpfer und bin jetzt auf Fernkampf gewechselt. Das ist auch mal was.
Für jeden was dabei.
Ja, ich finde, man muss einfach mal komplett halt testen. Und wenn ich halt die ganze Zeit nur im Nahkampf bin, ist für mich, glaube ich, ein bisschen langweilig auf Dauer. Aber naja, man kann ja mehrere Charaktere machen und der eine wird dann einfach Nahkämpfer, der andere Fernkämpfer. Der andere zaubert die Feuerbälle aus der Distanz wieder und dann immer so weiter. Deswegen passt eigentlich für mich auch alles im Kampfsystem so.
Wie ist das eigentlich? Spielt jemand von euch aus der Ego-Perspektive? Also so dauerhaft, nicht nur hin und wieder so ein bisschen?
Nein.
Also ich
Weil
habe es
das ja so
versucht eine
viel
Zeit
gewünscht
lang, aber
wurde.
da verliert man halt im Nahkampf schnell den Überblick.
Ja, das stimmt. Also ich habe, also ich im Live habe ich noch nicht in der Ego-Perspektive gespielt, aber ich kenne es zumindest aus der Beta noch. Da habe ich mal den Zauberer in der Ego-Perspektive gespielt und du hast gar nichts mehr gesehen. Also, weil da fängt ja dann an, diese komische Kugel da vor seinem Gesicht zu formen und du siehst nichts mehr. Nada, null. Und das sagt mir so, nee, das funktioniert nicht. Auch dieser Stab, den sie bei sich hatte, der hat halt irgendwie so ganz hell geleuchtet. Und das hat halt irgendwie die Hälfte meines Monitors eingenommen. Und ich dachte mir so, was ist denn da rechts? Ich sehe das nicht, verdammt, ich muss mich mal drehen. Ich finde eigentlich die Perspektive cool, weil es ist mal was anderes für ein MMO, aber es funktioniert halt nicht immer. Also, weil du siehst auch sehr viel, wenn du nach irgendwelchen Quest-Items suchst oder nach irgendwelchen anderen Sachen, du übersiehst sehr viel, finde ich. Also ich spiele auch eher in der anderen normalen MMO-Perspektive.
Ja, ich denke auch, dass diese Ego-Perspektive eher was für komplett RPG-Spieler ist, die wirklich in diese Rolle verfallen, dass sie sagen, von wegen, ja, ich bin jetzt in dieser Rolle und spiele deswegen auch Ego-Perspektive und ja, lauf dann so durch ganz Tamriel rum. Und deswegen denke ich, dass es eher was für Rollenspieler, so komplett.
Also ich habe bis jetzt alle Elder Scrolls-Titel immer in der Ego-Perspektive gespielt, aber bei Elder Scrolls Online, ich weiß nicht, ich switch immer hin und her, weil auf der einen Seite, ich weiß nicht, man sieht halt mehr Details, wenn man in der Ego-Perspektive spielt. Also das ist mir halt ganz krass aufgefallen, wenn du so durch Gebiete läufst, so diese Kleinigkeiten, dass da irgendwo halt so, weiß ich nicht, die Reste von einem Saufgelage irgendwo in der Ecke liegen oder gewisse, ja, solche Details kommen, verlieren sich halt sehr schnell, wenn man aus der Third Person spielt, finde ich. Und das finde ich eigentlich schade. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ZeniMax das Gesichtsfeld einfach ein bisschen größer machen können, also den Winkel quasi, in dem der Charakter sieht. Das hätte meiner Meinung nach mein Interesse zumindest an der Ego-Perspektive deutlich erhöht.
Ich
Vielleicht
hab's
auch die
ja.
Waffen ein bisschen rausgenommen. Waffen eher seitlich haltend als vorm Gesicht. Ich persönlich benutze die Ego-Perspektive momentan zum Sightseeing. Also wenn ich ein Gebiet mir schön anschauen will, dann switche ich meistens in die Ego-Perspektive und schaue es mir daraus an. Sieht einfach nochmal anders aus, wirkt besser und ja, wie Dr. Jones schon sagt, gibt mehr Details irgendwie, die man dann entdeckt. Dafür finde ich es ja echt toll. Für einen Kampf, vergiss es. Da switche ich so weit raus, wie ich kann. Aber das mache ich grundsätzlich in allen MMOs, dass ich da auf Max-Entfernung gehe.
Ja, das habe ich auch gemacht. In einem MMOs, wo es ging, habe ich auch Max-Entfernung eingestellt, weil es einfach irgendwie, du siehst halt einfach so Bodeneffekte irgendwie schneller, als wenn du in der Ego-Perspektive bist. Weil da siehst du ja, was unter dir passiert, kriegst du ja da faktisch gar nicht mit.
Ja, du kriegst auch nicht mit, was hinter dir passiert. Also es kann ja sein zum Beispiel, dass du ausweichen willst und wenn du dann in der Ego-Perspektive bist und du weichst aus, dann kann es sein, du weichst aus in die nächste Mob-Gruppe. Und wenn du halt in einem sehr engen Raum mit relativ vielen Mobs bist. Und das ist natürlich dann auch schwierig. Ich weiß, das ist eigentlich irgendwo auch witzig, ne? Weil man halt, man weicht aus, zack, und plötzlich stehen wieder Mobs vor einem und man denkt sich, ja, fuck, ich bin tot. Es hat schon auch seinen witzigen Part, aber natürlich, wenn du irgendwie, ich glaube, es ist nicht so lustig, wenn du in einem Dungeon bist oder ähnliche Geschichten und die anderen sich dann drüber aufregen.
Dafür gibt es ja dann die schönen Emotes. Die Facepalm-Emotes und so.
Ja, ich weiß nicht. Ich habe mich noch nicht endgültig entschieden, in welcher Perspektive ich spiele. Was halt auch ein Punkt ist, der gegen die Ego-Perspektive spricht, ist, dass man halt die Veränderung an seinem Charakter 0,0 gar nicht mitbekommt. Und das ist halt irgendwie schon was ich eigentlich an MMOs auch ganz gerne mag. Also mir geht's irgendwie nicht immer so um die Werte, sondern darum, dass die Rüstung halt irgendwie einfach schick aussieht und man sich irgendwie freut, wenn man mal ein neues Rüstungsteil gefunden hat, das richtig cool aussieht. Und in der Ego-Perspektive kriegt man davon halt ja, ich weiß nicht, die Waffen mit. Das war's dann auch. Das ist halt auch ein bisschen schade.
Ja, bringt aber eine Ego-Perspektive halt mit sich.
Ja, klar.
Und sagen,
klar,
du kannst ja nicht ständig irgendwie sein, der Charakter ist so selbstverliebt, dass er ständig irgendwie an sich runterguckt und sich ständig auf die Plauze guckt.
Das wäre die einzige Möglichkeit, ja. Oder du könntest einen Spiegel ausfahren und die ganze Zeit dich selber angucken.
Okay, das wäre schon echt interessant, oder? So ein schön ausklappbares Spiel. Oh, sieht gut aus. Bitch, I'm famous.
Ja, dann kannst du ja in den Charaktermenü gehen, da hast du ja den Spiegel. Naja, vielleicht, also was mich noch reizen könnte, wäre, wenn sie das Ding irgendwie Oculus Rift fähig machen und das Teil dann mal auf den Markt kommt, dann würde ich mir, glaube ich, die Ego-Perspektive nochmal ein bisschen genauer angucken.
Oh nein. Dito.
Ich auch. Also das wäre wirklich was.
Da wäre ich auch dabei.
Ich nicht.
Gut, jetzt sind wir vom Kampfsystem zu, anderen Themen gekommen. Waren wir schon bei den Skills? Haben wir die Skills schon besprochen? Haben wir die nicht besprochen?
Grob angeschnitten, ja.
Angeschnitten. Ja, Anzahl der Skills haben wir
besprochen. Ja, dann gehen wir doch nochmal zu den Skills weiter. Was sagt ihr? Wie gefällt euch das System? Die Rüstungsskills, die Waffenskills, eure Charakter, also Klassenskills und so weiter.
Ich mag skillbasierte Systeme sehr gerne. Ich finde es schön, dass man die Skills auch durch Bücher mitleveln kann, wenn man halt mal sich mal jeden Schrank, der da steht, so zu Herzen nimmt. Wie gesagt, man hat halt ein bisschen wenig Aktive, dafür, dass die Auswahl so riesengroß ist. Passiv kann man halt alles Mögliche mitskillen, das finde ich sehr schön. Das bringt auch was, es gibt ja auch soziale Skills, wie zum Beispiel Einschüchtern oder Überzeugen, das finde ich auch sehr schön. Ja, Crafting-Skills auch sehr gut gelungen.
Auf jeden Fall. Was ich mag, ist auch dieses, dass du hast einen Skill, dann kannst du dich halt entscheiden, ob du den Skill dann nochmal ein bisschen ausbaust und den nochmal ein bisschen veränderst. In zwei Richtungen kann man ja den Skill dann immer nochmal abändern.
Und dann auch nochmal in zwei Richtungen.
Ja, genau. Und das ist halt schon cool gemacht irgendwo. Also sie haben recht, es gibt sehr viele Freiheiten, einem Spieler den Charakter zu entwickeln in dem Sinne. Durch die schiere Anzahl der Fertigkeitspunkte, die du dann verteilst, kannst du halt ein ganz anderes Skillset zusammenbauen. Und diese Skillbuilds praktisch, die man sich da basteln kann, sind einfach, das mochte ich aber auch schon bei Guild Wars. Beim ersten, wie beim zweiten ähnlich, aber beim zweiten nicht mehr so stark, aber beim ersten auf jeden Fall, kann man einfach sehr viel mit seinem Charakter dadurch machen. Man unterscheidet sich dann auch sehr stark.
Ich finde es auch sehr schön, dass es jetzt noch nicht diese großen Builds gibt, die man unbedingt mitnehmen muss, damit man sonst diese ganzen optimierten Skill-Builds und so, dafür ist die Auswahl einfach zu groß.
Ah, das wird auch, glaube ich, sehr lange dauern.
Ja, ja, die Recrafting, ne?
Ja, aber da ist halt die Frage, ob das wirklich im Endeffekt so viel ausmacht. Also gerade weil es ja eigentlich eher auch darauf ankommt, halt immer ordentlich zu zielen und dem Schaden der Gegner auszuweichen und so weiter, weiß ich nicht, ob die Skills jetzt im Endeffekt wirklich so entscheidend sein werden.
Ja, das hängt halt davon ab, was Zenimax macht.
Naja, klar, klar.
Machen sie Bosse, die oder Gegner, die Vollgas auf Max Schaden, dann geht's halt nicht anders, dann musst du wieder gucken. Wenn sie das aber da ein bisschen mehr sagen, okay, wenn ihr ordentlich und zwar richtig ordentlich moven könnt, dann ist das Ding gegessen, dann schafft ihr den Boss auch, dann glaube ich keine Probleme.
Also wir haben bisher die ganzen Instanzen ohne Tanks gemacht, weil Tanks sind anscheinend relativ selten.
Ja, normal.
Ja, und wir haben es bisher auch ohne Tanks hinbekommen. Also durch vernünftiges Movement und so kann man auch ein bisschen durch Agro-Ping-Pong den Boss hin und her kiten. Wir hatten da bis Level 35 jetzt überhaupt keine Probleme mit gehabt. Weltenbosse sind teilweise richtig hart. Manche haut man alleine im Leben her um und manche braucht man 6, 7, 8 Leute für. Da braucht man dann noch Tank und 2 Heiler und so. Aber das finde ich bisher ganz angenehm gemacht.
Was ich ein bisschen schade finde an dem Skillsystem ist, dass man keine Vorschau hat. Also weil das nämlich genau eigentlich dem widerspricht, was wir vorhin gesagt haben, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man von vornherein sich besser schon einen Weg überlegt, wo man mal hin will. Finde ich es halt schade, dass man im Spiel nicht irgendwie mal gucken kann, wohin entwickelt sich denn der Skill so im Endeffekt. Also was bringt mir denn, wenn ich den jetzt komplett ausbaue? Oder hebe ich mir vielleicht die paar Skillpunkte lieber dann für einen auf, den ich in 2 Stufen freischalten kann oder sonst irgendwas?
Das hat aber auch mal einen schönen Überraschungseffekt, wenn man sieht, dass man Skill aufleveln kann und was der auf einmal kann.
Ja. Naja, das ist klar, aber das mit dem bei mir vorherrschenden Gefühl, dass ich eigentlich lieber von Anfang an den Weg habe, weil ich sonst Probleme kriege mit, dass ich wieder ums Becken muss und irgendwelche Sachen nachtrainieren muss oder sonst irgendwas, fände ich schon ganz schön, wenn man so eine gewisse Ahnung hätte, wo gewisse Fertigkeiten irgendwann mal hinführen. Klar. Das wäre halt schon ganz schön, beziehungsweise um mir das zu holen, muss ich dann halt auf irgendwelche anderen Webseiten ausweichen, was ich immer ein bisschen schade finde, wenn Spiele solche grundlegenden Sachen nicht mitbringen. Aber ja, kann man mit leben. Ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein absolutes Negativkriterium wäre in meinen Augen.
Aber so die Frage, ob man es halt braucht. Also es ist halt eher nice to have und ich weiß nicht, ob man dann immer gleich auf irgendeine Webseite rennen muss, die dann halt einen entsprechenden Builder hat, wo man sich das dann anschauen kann. Statt dass man einfach es annimmt, wie es ist im Spiel und dann sich überraschen lässt und eventuelle Fehlentscheidungen halt später wieder korrigiert. Das ist eigentlich fast der bessere Weg, weil, also zumindest mein Weg ist der, dass ich einfach gucke, was ich probiere einfach aus, wenn es schief geht, geht es schief und dann mache ich es wieder anders und lerne halt so nebenbei die Dinge und mache halt meine Fehler. Da ist nicht so, aber ich habe bei dem Spiel nehme ich mir keinen Stress.
Ja, klar. Ansonsten finde ich es halt echt auch cool, dass man die ganzen Waffen und Rüstungen und Klassen komplett voneinander getrennt sind. Also, dass man nicht als Zauberer Stoffrüstung tragen muss und unbedingt einen Stab in der Hand halten muss, sondern dass ich halt auch den bogenschießenden Plattenzauberer basteln kann, wenn ich will halt. Das finde ich halt echt cool. Das gefällt mir sehr gut an ESO.
Da kommen ja dann auch die Attribute halt ins Spiel, die man ja verteilen kann nochmal, wie man möchte. Also wenn du sehr viel auf Magicka stehst oder einsetzt, dann ist es ja doch nochmal was anderes, als wenn du auf Leben gehst.
Also ich habe meinen Drachenritter zum Beispiel, weil da mit seinem einen Baum, der sehr stark mit Magicka geht, habe ich meine komplette Plattenrüstung auf Magicka gemacht. Komme damit sehr gut zurecht. Also ich habe halt mehr oder weniger Zauber-Platte-Mix. Macht ja, sehr klar. Viel Spaß.
Ja. Ja, den panzerbrechenden Magier.
Ja, so Schlachtmagier oder so, weiß ich nicht. Gibt's ja, klassischen Fantasy gibt's das ja.
Ja, das ist wirklich mal sehr schön, alles losgelöst zu haben. Macht's aber auch toll im Endeffekt für die Rüstung gefällt mir, die will ich gerne haben, so in dem Style. Ist so Geschichten wie Transmogrifizieren und ähnlichem sind dann halt nicht nötig.
Man kann sich die Rüstung ja auch in dem Stil craften, den man so haben möchte.
Genau, ja. Auch nochmal so ein Punkt, wobei das Crafting sehr ausführlich ist.
Ja, ich finde das mit dem Analysieren sehr schön geregelt, dass man die Gegenstände zwar zerlegt, aber dafür halt das selber nachsockeln kann dann.
Ja, Gut, dann verlassen wir mal das Skillsystem und bewegen uns mal in Richtung des PvP. Ja, wer hat denn schon alles Erfahrung gesammelt im PvP?
Ich leider gar nicht. Nicht mal in der Beta, nicht mal jetzt. Dazu kam ich irgendwie nie. Deswegen überlasse ich euch da das Reden.
Jo, ich überlasse auch allen anderen das Reden. Ich bin auch raus.
Ich
PvP habe
schließe
ich
mich
noch
da
gar
auch
nicht
an.
gemacht.
PvP ist nicht meine Welt.
Na los, Chris, dann hau mal rein.
Also ich habe in der Beta PvP irgendwie kam ich da nie rein, das hat nicht so ganz funktioniert. Also konnte ich erst jetzt im Headstar das erste Mal PvP spielen. Ja, es ist halt so ein klassisches Zerg-PvP leider. Also große Gegnergruppen reiten von Burg zu Burg, belagern die, werden zurückgeschlagen, kommen wieder. Im Endeffekt drehen sich die meisten Kämpfe ja bloß um die paar Burgen um die Kaiserstadt. Ja, hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Ich finde auch das mit den 10 Kampagnen nicht optimal geregelt. Weil dadurch gibt es halt auch 10 Kaiser und ich weiß nicht, dadurch ist das Kaisersein jetzt nicht mehr sowas Exklusives. Das PvP-System selber ist halt durch die Skillvielfalt sehr schön. Ich hatte sehr, sehr schöne 1 gegen 1 Kämpfe oder auch kleine Gruppenkämpfe. Blöd ist dann halt, wenn einem ein riesengroßer Zerg in den Rücken fällt, dann ist man in S Sekundenschnelle tot. Also hat da überhaupt keine Chance, irgendwas zu machen. Bis ich meine Waffe ausgeholt habe, liege ich schon dreimal im Dreck. Ja, aber ansonsten, ich hatte sehr schöne PvP-Schlachten, sehr schöne Burgenschlachten. Vielleicht ist das mit den Belagerungswaffen ein bisschen zu viel im Augenblick für mich. Also, dass man auf jede Mauer 10 Katapulte stellt und einfach auf alles schießt, was in die Nähe kommt, finde ich ein bisschen blöd geregelt. Ich hätte lieber Leitern oder Türme gesehen. Wie sieht es denn bei dir aus?
Ja, ich fand's in der Beta auch eigentlich ganz cool. Es war halt eine relativ begrenzte Spielerzahl da, weswegen ich nur das Potenzial quasi des PvP gesehen habe, so ein bisschen. Ich finde halt den taktischen Aspekt daran echt spannend. Also, dass du solche Sachen wie, dass du, wenn eine Burg angegriffen wirst, nicht mehr automatisch da wiederbelebt wirst, sondern dass du halt quasi erst so ein Feldlazarett aufstellen musst, damit du da wiederbeleben kannst, wenn du stirbst. Und auch so überhaupt dieses Ganze mit den Belagerungswaffen und so, das finde ich schon echt cool gemacht eigentlich. Und ansonsten finde ich es halt schön, dass es so ein großes Gebiet ist. Ich bin mal gespannt, wie es sich so im Live-Spiel entwickelt. Also ob es eher so in Richtung des Zergs geht, also dass die Leute wirklich einfach nur sich in großen Gruppen zusammentun und übers Land rollen quasi. Oder ob es halt wirklich so kleinere Schlachten gibt, die vielleicht dann ein bisschen taktischer ablaufen müssen. Aber ja, ich finde es auch mit den Kampagnen, weiß ich nicht, das nimmt dem Ganzen so ein bisschen das Einmalige. Also ich hätte es halt cool gefunden, wenn es einen Kaiser geben würde und nicht 10. Das ist halt irgendwie ein bisschen schade, finde ich.
Das hatte ich allerdings auch gedacht. Als ich das mit den Kaisern gelesen hatte, hatte ich gedacht, Mann, das ist ja eine coole Geschichte mal. Weil es halt mal, es ist halt was Außergewöhnliches theoretisch. Und MMOs, finde ich, sind immer dann besonders reizvoll, wenn sie eben irgendetwas bieten, was nicht jeder erreichen kann. Also ich mochte das früher noch, als nicht jeder den Endcontent erreichen konnte. Und ich mag es auch heute noch, wenn es Dinge gibt in diesem Spiel, in einem Spiel, die ich nicht unbedingt erreichen kann, wenn ich nicht gewisse Voraussetzungen mitbringe oder erfüllen kann. Oder es ist zumindest sehr rar ist. Und ich habe eigentlich gedacht, der Kaiser würde relativ rar werden und sehr selten, aber wie es jetzt aussieht, geht es schon in eine ganz andere Richtung. Vor allem kam sehr schnell Kaiser zustande.
Ist ja auch gar nicht mal so schwer, einen zu bekommen. Man muss ja lediglich die paar Burgen einnehmen, um die eben
Ja.
gekämpft wird.
Ja, das hat sich dann im Endeffekt alles toller angehört, als es dann doch tatsächlich ist. Vielleicht doch ein bisschen zu wenig Beschränkungen und nicht hart genug sozusagen.
Ja.
Ja, es hätte, also, ja, na gut, man träumt natürlich immer so ein bisschen davor, aber es hätte natürlich auch so viel Potenzial. Man könnte halt von demjenigen, der Kaiser ist, dann irgendwie in den Hauptstädten Statuen aufstellen lassen oder dass irgendwie dann überall Flugzettel geklebt werden mit dem Bild vom neuen Kaiser drauf oder sonst irgendwas. Ja, also es ist halt auch in der echten Welt so ein bisschen Eindruck hat, wer da gerade in Cyrodiil die Macht an sich gerissen hat, weil das ist ja ein Punkt, den viele kritisieren an ESO, dass halt das PvP-System, was ganz cool ist, ist und das PvE, was ja einige ganz cool finden, andere zu Singleplayer-lastig finden, halt irgendwie so getrennt voneinander ist. Also dass es halt sich quasi nicht wirklich überschneidet, sondern so, ja, eigentlich zwei Spiele in einem sind. So das PvP so ein bisschen wie der Multiplayer-Modus von ESO wirkt manchmal. Das, ja, hätte man mit sowas halt ein bisschen bessere Verzahnung zwischen PvE und PvP hinkriegen können. Das, ja. Aber na gut, ist halt nie so.
Das ist mir aber auch schon aufgefallen, zumal auch viele Quests, die man ganz normal so erledigt, auch immer mit den anderen Fraktionen zu tun haben, zumindest bei mir beim Ebenherzpakt, dass man halt mal irgendwelche Altmeris verkloppen muss oder irgendwelche Durchsturz-NPCs oder so. Aber die Spieler halt ganz normal durch meine Zone laufen können und als wäre nichts passiert. Das ist halt so voneinander getrennt, das finde ich sehr schade. Weil das PvE baut ja teilweise wirklich sehr stark von der Story auf diesen Konflikt auf, aber von dem Konflikt selber bekommt man nichts mit.
No. Ja, stimmt, das ist irgendwie nicht so optimal geregelt, das stimmt.
Nicht, dass am Ende irgendwie dann wieder das Geheule losgeht, dass einer gecampt wird an der Leiche. Das wäre auch nicht so schön.
Ja, aber meist findet man ja irgendeinen Kompromiss dabei.
Ja, stimmt schon. Ja, aber es gehört eigentlich dazu, finde ich eigentlich auch.
Also ich mag Open PvP eigentlich sehr gerne. Deswegen bin ich auch in Styrodil meistens mit 2-3 Leuten unterwegs und wir hängen irgendwo abseits rum an irgendwelchen Versorgungsstraßen, überfallen Leute, die vorbeikommen. Obwohl es jetzt nicht so viel bringt, man bekommt ja, anders als angekündigt, keine EP im PvP. Dadurch ist es eigentlich, wenn man nicht gerade die Punkte farmt, die man aber so schnell kriegt, ziemlich vergebene Liebesmühe, wenn man da irgendwie vorankommen will im PvP.
Ja, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das eher so eine Art von Bug ist, dass man kein EP kriegt, weil das war ja einer der Grundfesten, die sie von Anfang an hatten. Also wenn ihr kein PvE mögt, dann könnt ihr mit Stufe 10 nach Cyrodiil gehen und könnt da 55 werden. Das war ja ihre Grundaussage.
Ja, du kannst ja 5 Quests am Tag machen.
Ja, naja, ich glaube nicht, dass sie das gemeint
haben. Nee, ich auch nicht.
Aber naja, man wird, man wird sehen.
Aber dadurch sehe ich auch mal die ganzen PvE-Gebiete, die ich sonst eigentlich gemieden hätte, weil ich mit Stufe 10 direkt nach Cyrodiil gegangen wäre.
Ja, na klar. Ja, natürlich, das ist immer das Problem. Was machst du dann mit den Spielern, die im PvP komplett hochgelevelt haben und die quasi dann irgendwann aus Cyrodiil rauskommen und sich denken, hey, ich mache vielleicht doch mal eine Quest und dann irgendwie im Startgebiet rumhängen. Ja, das ist ja auch irgendwie reichlich frustrierend, dann das nachleveln zu müssen, um irgendwann mal 50 zu werden, um irgendwann mal dann den 50er Inhalt zu sehen, so rum.
Ja, aber das kann man den Spielern auch selbst überlassen, finde ich.
Ja, könnte man, klar. Aber die Entwickler sind ja häufig dabei, zu versuchen, die Spiele so glatt und reibungslos zu gestalten, dass ja niemand irgendwo in eine Falle tappen kann, die ihm das Spiel verderben könnte. Ja, und da wird man halt schnell mal entmündigt, wie man so schön sagt.
Das stimmt. Wobei man bei Teso auch durch das Skill natürlich auch in Sackgassen skillen kann, die man eigentlich gar nicht möchte. Dann wäre es ja konsequent, wenn man das im PvP auch machen würde, dass man halt auch, wenn man will, seine eigene Sackgasse laufen könnte. Es gibt ja auch Quests im PvP-Gebiet, so ist ja nicht. Aber die sind jetzt meistens nicht so schön designt wie die im Hauptgebiet. Bringen auch nicht so viel EP, glaube ich. Und ja, das hat alles, ist halt alles so auf Stufe 50 hoch skaliert. Dadurch sind einzelne Mobs teilweise ultimativ stark. Auch wenn man selber auch auf Stufe 50 skaliert wird, hat man keine Chance. Weiß ich nicht. Das ist ein bisschen überarbeitungswürdig.
Ja, naja. Vielleicht machen sie ja noch was dran. Wird man sehen. Gut. Dann gehen wir mal zum nächsten Punkt weiter, wo wir gerade bei überarbeitungswürdig sind. Da steht Bugs auf unserer Liste, also Fehler im Spiel. Generell kann man, glaube ich, sagen, dass der Start von ESO wirklich relativ smooth vonstatten ging im Vergleich zu so manch anderem MMO-Start.
Das ist sicherlich der beste MMO-Start bis jetzt.
Ja, das ist er immer.
Nee, ganz im Ernst. Aber, also auch technisch. Es gab keine Probleme im Prinzip. Ein paar Serverausfälle, die haben sich auf minimalst zu reduziert. Also das ist dann deutlich ein anderer Start als, okay, die Server fallen nicht aus, aber dafür stecken 90% der Leute in einer 3-Stunden-Warteschlange. Also von daher will ich schon sagen, das ist der beste Start, technisch gesehen.
Ja, der Start war sehr gut. Also, da bin ich andere Sachen gewohnt, das stimmt schon. Wobei jetzt auch in Headstart relativ viele Leute sich auch beschwert haben, dass man halt als Headstart-Spieler auch eigentlich mehr Beta-Spieler war immer noch, weil viele Quests einfach die erste Woche gar nicht machbar waren.
Ja, aber die haben auch zu viel erwartet.
Ja, aber ich weiß nicht, ich habe bei Headstart eigentlich auch schon Release fertig erwartet.
Ich sehe Headstart immer als die Vorbereitungswoche auf den Release. Also ganz im Ernst. Und was anderes sollte man auch nicht erwarten. Zumindest wenn man andere MMOs auch kennt.
Das denke ich auch, weil im Endeffekt viele Fehler ergeben sich auch erst, wenn du halt die Masse auf den Servern hast. Weil natürlich die ersten Leute raufkommen und dann passieren halt Fehler, naja, ist natürlich klar. Also ich finde, jemand, der irgendwie einen reibungslosen Start erwartet von einem MMO oder auch generell erwartet, dass ein MMO reibungslos läuft, ohne irgendwelche Bugs, ich weiß nicht, der sollte dann so eine Spiele gar nicht erst anfassen. Bin ich fest der Meinung.
Nee, das hab ich jetzt noch gar nicht gesagt. Aber ich fand es teilweise, es waren Quests, die in der Beta kein Problem hatten. Und ich habe am ersten Tag Headstart, waren sie für mich nicht machbar.
Ja,
solche
das
Sachen.
Halt
das fand ich halt ein bisschen sehr schade.
Das passiert aber.
Ja. Aber ich verstehe auch schon, wenn manche Leute
sich halt, man muss dann nicht immer gleich so krass anfangen rumzumeckern. Also es ist ja gut, wenn man halt den Bug sieht, okay, man kann sich auch kurz drüber ärgern, aber dann ist auch gut. Also, weiß nicht, man kann ja noch dann einfach ein paar andere Sachen in der Zeit machen, die dann gehen. ESO bietet ja da genug.
Ich wollte gerade sagen, wenn du ein bisschen dich erkundigst und ein bisschen rumläufst, du findest ja so viele Quests, die irgendwo versteckt sind. Meine, klar, es ist blöd, wenn dann gerade deine Hauptstory-Quest irgendwie gerade verbuggt ist oder so, aber dann kann man halt wirklich erstmal ausweichen. Und dann sagst du, okay, vielleicht spielen sie heute noch einen Fix auf oder morgen und dann funktioniert das wieder. Also man sollte schon gerade am Anfang von einem MMO schon ein bisschen Geduld haben, denke ich.
Also ich finde, ich kann... Also solange man nicht bezahlt für den Headstart, was ja keiner hat, weil es war ja quasi nur, man musste vorbestellen und war dann drin, solange man nicht dafür bezahlt, ist es schon, was nachvollziehen kann und was ja auch relativ, von einigen kritisiert wurde, ist ja, dass man, dass halt nicht nur Quests, die in der Beta reibungslos liefen im Spiel, verbuggt waren, sondern dass halt auch einige Quests zum Headstart noch verbuggt waren, die in der Beta halt schon seit Monaten bekannt waren. Also die halt schon quasi seit der ersten Open Beta dafür verschrien waren, dass sie nicht funktioniert haben. Und da kann man dann schon sagen, da hätte man dann noch ein bisschen Kraft reinstecken können, um wenigstens die bekannten Fehler auszubügeln. Wenn da neue auftreten, das kann immer passieren in einem MMO, aber ja, naja. Aber im Endeffekt, ja, weiß ich nicht. Wer sich über den ESO-Start beschwert sollte, war wahrscheinlich, Gott sei Dank, für ihn noch nie bei einem MMO-Start dabei. Also.
Ja, ist klar, meckern auf sehr hohem Niveau, aber
ja.
Der Vollständigkeit halber sollte man es nennen. Fehler ließen sich auch einfach dadurch ausbügeln, das war ja Phasing-Bugs oder so, das haben wir einfach kurz relockt und dann ging es auf einmal.
Ja, es gibt ja generell auch, dass in den letzten waren und sowas, das sind ja irgendwie schon so Startproblemchen, aber ja, selbst die Startprobleme, die es gibt, sind ja wirklich relativ locker wegzustecken. Auch wenn sich das dann im Gebietschat ein bisschen anders darstellt. Aber...
Ja, aber die Community sind meistens Idioten. Die kann man vergessen. Also, da braucht man nicht drauf hören.
Ihr, liebe Community, die hier gerade zuhört, seid natürlich keine Idioten. Ja, nee. Ja, aber klar, es gibt halt, wird sich schnell aufgeregt in MMOs und im Internet generell und in Online-Spielen noch viel spezieller. Aber,
ja. Der Geldjoker ist immer ganz schnell da, wobei der beim Headstart wirklich nicht zählt, weil ja, man hat nichts gezahlt. Konntest du ja auch den Headstart spielen, das Ding 5 Tage lang angucken und dann einfach sagen, okay, ich kauf's nicht.
Was ja auch angeblich genug Leute getan haben.
Ja.
Wenn man sich so die Foren anguckt.
Kann ich mir schon vorstellen.
Wenn man denn mal in die Foren reinkommt.
Wenn man kostenlos guckt. Ich meine, du kannst kostenlos 5 Tage das Spiel spielen, auf Release-Niveau sozusagen. Da kann man schon mal reingucken.
Das ist definitiv kein MMO-Standard, leider. Dass man sich das Spiel kostenlos mal angucken kann.
Ja, beim Headstart immer. Wenn ein MMO einen Headstart anbietet, dann geht das immer. Aber wenn ein MMO keinen anbietet, dann geht es halt meistens nicht. Außer es ist natürlich ein anderes Modell.
Ja, also ich meine jetzt kein Free-to-Play Open Beta oder so. Aber es ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Also das meiste läuft wirklich sehr gut.
Ja.
Beim PvP hatte ich ab und zu, dass mir das Spiel abgeschmiert ist, dass ich wieder auf dem Desktop saß. Das war ein bisschen sehr schade, vor allem wenn die PvP-Instanz voll ist und du kommst nicht auf deinen Charakter zurück. Weil hängt man eben so 20 Minuten auf dem Ladebildschirm. Das war ein bisschen ärgerlich, aber mein Gott. Guck mal auf die Uhr, denkt sich, naja, ich könnte eh mal langsam ins Bett gehen und gut ist.
Was ich erstaunlich finde, ist, dass die US-Server so gut laufen. Also dass die EU-Server, stehen ja im Moment noch in Amerika.
Ja.
Und ich finde es erstaunlich, dass die halt so lagfrei laufen. Also dass auch diese berühmten Lag-Spikes und so, die man normalerweise ja immer hat. Ja.
Die gibt es erstaunlicherweise auch bei WildStar nicht. Auch die haben die Server für die Beta ja momentan noch in den USA und auch da gibt es keinerlei Probleme. Das scheint, als hätten die neueren Server diese Lag-Barriere nicht mehr. Also scheint mit der neuen Technik wohl behoben worden zu sein.
Ja, finde ich gut. Also
auf jeden Fall.
Ja, stört im Moment auf jeden Fall keinen. Ne?
Auf jeden Fall sind die Mega-Server auch gut. Also sie laufen sehr gut, da kann man echt nichts sagen. Das scheinen sie sehr gut getestet zu haben. Und es ist natürlich grandios, dass man ja nicht irgendeinen Server auswählt, auf dem man dann in 2 Monaten alleine steht.
Oder dass irgendwelche Freunde später anfangen, man spricht die nicht ab und alle sitzen in verschiedenen Servern und ja, blöd.
Ja, genau. Das ist natürlich schon sehr cool. Also ich hoffe auch, dass sich das als Standard in der Branche durchsetzt.
Weil ja, naja, es gibt ja selbst alte MMOs, die langsam auf das Ding zusteuern. Also Guild Wars 2 hat ja jetzt gerade auf Mega-Server umgestellt. Ja. Gut, bei SWTOR gibt es quasi ja nur noch einen Server pro Dingsbus, aber der ist ja dann auch relativ groß. Also da könnte man auch von einem Mega-Server reden. Drei unterschiedliche Server-Modi. Und wenn man sich WoW anguckt, selbst da, diese ganzen Cross-Realm-Verknüpfungen und Server-Zusammenlegungen und keine Ahnung was, das läuft ja auch alles darauf hinaus, dass das deutlich weniger, beziehungsweise irgendwann halt irgendwie gefühlt alles mal ein Server sein wird.
Ja, also, man hofft es.
Es ist ja auch technisch eigentlich kein großes Hexenwerk. Es ist halt, ja. Ist halt das, was quasi das ganze Internet macht, ne?
Für ein altes Spiel ist es sicherlich noch ein Hexenwerk, weil du
im Nachhinein einzufügen ist natürlich Hexenwerk, keine Frage. Aber im Endeffekt, das ist ja auch nicht ein Server, auf dem wir da spielen, sondern es sind ja genauso eine Serverfarm, die halt nur nach außen hin so tut, als wäre sie einer. Also
ist diese Thematik, ist es nicht schwierig, so für Leute, die mit Fremdsprachen Probleme haben? Also ja, ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel, du kommst zum Beispiel, du denkst dir, ach, ESO gefällt mir, ja? Du hast aber niemanden, der mit dir spielt. Dann denkst du, okay, du lernst ja schon Leute kennen, aber dein Englisch ist halt nicht perfekt. Du kommst halt auf den europäischen Megaserver rauf und im Chat wird rein nur Englisch gesprochen. Also ich habe damit keine Probleme, aber es gibt mit Sicherheit genügend Leute, ich kenne auch genügend Leute bei mir im Freundeskreis, die mit der englischen Sprache halt ein Problem haben. Und dann musst du natürlich erstmal deine deutsche Community suchen. Das ist natürlich auch nicht so einfach.
Naja, du nimmst den deutschen Chat, da hast du schon mal deinen Punkt. Und dann der Chat automatisiert sich mit der Zeit. Also bei mir ist das Englisch schon mittlerweile relativ weit zurückgegangen. Ich habe jetzt überwiegend Deutsch im Chat. Das Englisch verschwindet irgendwann mit der Zeit komplett.
Okay, bei mir ist es noch nicht verschwunden.
Irgendwelche Mechanismen zu geben.
Der Server lernt das. Also das haben sie auch angekündigt gehabt vor dem Release. Ich habe da auch das in den News geschrieben gehabt. Der Server lernt mit der Zeit, wer du bist und woher du kommst sozusagen und wo deine Präferenzen liegen. Also wenn du zum Beispiel eine Freundesliste hast, wirst du immer mit den Freunden zusammen in der Zone gebracht. Genauso wie wenn du aus Deutschland bist und du Deutsch schreibst und du Deutsch spielst und alles. Der Server sich das merkt und dann dir immer mehr den deutschen Chat automatisch zuschiebt und dir auch die deutschen Mitspieler automatisch zuschiebt.
Ah, okay.
Es ist so eine Lerngeschichte, es dauert wahrscheinlich ein paar Wochen, bis sich das voll eingegroovt hat. Aber
na gut, aber ich denke, am Anfang ist es schon ein kleines Problem.
Ja, also vielleicht, es wäre vielleicht noch geschickt, das irgendwo im Startbereich vielleicht zu erwähnen, dass sich das mit der Zeit dann ändert oder so, aber grundsätzlich passt sich das alles noch an aufs Deutsche sozusagen oder Französische, Englische, wie auch immer.
Ja, klar, also auf die jeweilige Sprache.
Genau, ja. Das ist eigentlich sehr cool gemacht. Das ist ein hochintelligentes System in dem Sinne, aber natürlich am Anfang sicherlich auch verwirrend.
Ja, wie gesagt, ich finde das System auch cool. Also ich brauche nicht irgendwie für ein neues MMO oder so jetzt 20, 30, 50 Server oder das ist noch mehr sein. Ich finde das so viel schöner.
Definitiv. Man hat es ja gesehen, es ist ja zwangsläufig so. Elder Scrolls hat sich jetzt keine Ahnung wie oft verkauft. Das spielen jetzt die meisten einen Monat lang so und danach trennt sich das erstmal. Da geht ein ganzer Haufen, wird erstmal offline gehen und nicht verlängern. Das ist ja vollkommen normal. Und dann sind wenn es verschiedene Server wären, werden dann manche total verwaist.
Und später kommen halt die Leute, die sich die ersten 2 Monate in MMOs meistens nicht antun.
Ja.
Weil halt die ersten Monate die Zonen alle voll sind, der Chat ist voll mit Goldspammern, hast du ja in ESO auch schon.
Und die informieren sich dann vorher, welcher Server ist voll und gehen auf den Server. Zumindest mache ich das dann. Also ich gucke immer, welcher Server wird voll und gehe auf den großen Server und nicht auf den Pissport-Server, der tot ist.
Macht ja auch Sinn.
Ja, und deswegen, das ist halt so. Da ist das System natürlich viel, viel geiler als alle anderen Systeme sozusagen, weil es schon perfekt auch einen Schwund nach dem ersten Monat auffangen kann, den es natürlich geben wird. Und der wird sicherlich auch groß sein, weil das ist einfach, Elder Scrolls ist eine große Marke, da gucken so viele Leute einfach rein, wie bei Star Wars damals. Und
ich wollte gerade sagen.
Sind erstmal die meisten wieder weg, so. Und
SWTO ist da so ziemlich das beste Beispiel, was man da nennen kann.
Ja, das liegt aber auch gar nicht so sehr am Spiel selber. SWTO hätte auch das beste Spiel aller Zeiten sein können und trotzdem hätten sich bestimmt 300.000, 400.000 nach dem ersten Monat verabschiedet.
Ja, es ist ja nicht nur da so, es ist ja auch bei WoW, also es gibt in WoW ja auch immer so Wellen, genau, ja, also zum Beispiel zu WOTLK gab es eine Riesenwelle an neuen Spielern und ganz viele alte, die aufgehört haben. Also wenn das ist halt selbst bei WoW ist es so und das merkt man natürlich bei kleineren Spielen dann halt schon auch deutlicher, das muss man natürlich schon so dazu sagen, weil es dann halt relativ schnell relativ leer werden kann, mal in den Umbruchzeiten quasi, aber SWTOR ist ein Beispiel, ESO ist definitiv auch ein Beispiel, es sind beide Spiele, die sich definitiv halten werden, also ESO ist auf so einem Niveau und vor allem halt auch das einzige wirklich, erwachsene Mittelalter-MMO, was im Moment auf dem Markt ist und eine breitere Masse anspricht, das wird auf jeden Fall nicht nur Nische, das wird seinen Platz finden und gut ist. Also.
Ja, definitiv. Wie gesagt, ich wollte ja nur herausstellen, im Prinzip, wie klasse diese Megaserver-Geschichte einfach ist. Da haben sie sich für genau das Richtige entschieden.
Was ich aber dann auch noch ein bisschen ungut geregelt finde, ist, wenn man Gegenstände im Chat linkt, dass man immer seine eigene eingestellte Sprache verlinkt. Und wenn mir zum Beispiel ein Franzose was im Chat verlinkt, sehe ich seinen Gegenstand auf Französisch.
Ja, also ich denke, ich glaube, das ist, also ich tippe mal, das ist
das dürfte Absicht sein. Also das ist in anderen MMOs auch so. WoW, wenn du das Englische verlinkst, dann sieht jeder das Englische. Nur wenn du draufklickst, wird es Deutsch.
Ich wollte gerade sagen, der Tooltip wird doch Deutsch.
Wenn du draufklickst, wird es Deutsch, ja. Aber beim Ding ist es noch... im Chat steht es in Englisch.
Na gut, das ist normal.
Ja.
Also zumindest kenne ich es auch aus WoW und ich glaube, so kenne ich es auch aus...
Das Problem wird ja dann auch...
Nur auf, weil es auf Französisch ist und ich normalerweise MMOs selbst Französisch
konfrontiert. Das Ding ist halt, das wird ja dann auch wieder mit der Zeit dann egal, weil du dann irgendwann wieder nur noch die in deiner Sprache eingestellten Verlinkungen sehen wirst. Weil du dann eben nicht mehr die französischen Spiele um dich rum hast.
Ja, wird bei mir sowieso interessant, weil ich nur deutsche Gilden habe und eigentlich nur Englisch im Chat schreibe und nur englische Freunde habe.
Ja, ich bin gespannt, wie sich dann da aufteilt bei dir.
Ich kann auch meinetwegen, können das auch alles so bleiben, mir ist das mit der Sprache egal, ich komme da eigentlich immer zurecht.
Ja, klar.
Klar, es gibt Leute, die kommen da gar nicht mit zurecht, auch kenne ich genug Leute von, das ist immer schade.
Ja, weil es halt in Deutschland noch so viel, also in Deutschland ist ja der Großteil, kann kein Englisch in Deutschland und deswegen, das ist ja immer so. Dann
oder sie können es und trauen sich einfach nicht zu.
Nee, die meisten können es nicht. Das weiß man ja. Irgendwas um 60-70%.
Also, das für das, was ich in MMOs an Englisch brauche, weiß ich nicht.
Ja, da brauchst du ein paar Sätze. Das reicht. Brocken Englisch reicht auch schon. Aber,
Was mir aufgefallen ist, es gibt sehr viele Russen im Spiel. Gibt es gar keine russische Lokalisierung?
Ich glaube nicht.
Nee, lokalisiert ist es, glaube ich, nur in 3 Sprachen, ne?
Ja, Englisch, Deutsch, Französisch, die 3 großen Sprachen.
Wundert mich eigentlich.
Russen will doch eh keiner.
Aber haben das nicht viele MMOs, dass die bloß in diesen 3 Sparten unterteilt
sind? Zum Start
sind?
Auf jeden Fall.
Also ich würde jetzt ad hoc nicht viele MMOs einfallen, die wirklich auf viel, viel mehr Sprachen spezialisiert sind.
Also zum Start keins.
Also. Ja, genau. Also zum
nee,
Start
jetzt aber, nee, jetzt aber generell auch später.
WoW halt, ja. Die haben sehr viele Sprachen.
Also ich glaube, Arion hat noch relativ viele Sprachen.
Ja.
Aber sonst, SWTOR hat halt auch nur 3.
Naja. Die meisten bleiben auch bei den dreien, weil es sind ja, im Endeffekt sind es ja die drei größten Sprachen und was willst du noch mehr machen, außer du willst in den asiatischen Bereich kommen. Dann brauchst du natürlich
Ja,
was
klar.
anderes. Aber im westlichen Bereich sozusagen brauchst du nichts anderes. Auch der Russe kann Englisch. Daher,
Wobei
ja.
ich mich immer noch frage, was Französisch in diesem Triple zu suchen hat, aber das ist ja ein anderes Thema.
Naja, es gibt schon viele französischsprachige Länder.
Naja, aber weiß ich nicht, da würde ich eher Spanisch nehmen oder versuchen mit Portugiesisch den brasilianischen Markt mit an Bord zu holen. Aber egal, führt jetzt ein bisschen zu weit ab vom Thema.
Kannst ja
Ja,
auch
wir
fragen,
waren.
was hat Deutsch damit zu tun? Deutsch ist so klein von der Weltverteilung her und der Sprache, das.
Deutschland hat den zweitgrößten Gaming-Markt der
Ja, ich
Welt.
weiß, das ist
Vergiss, also
richtig.
wenn man jetzt Japan und so außen vor lässt, die natürlich noch eine ganz andere, also die in eine ganz andere Richtung gehen, aber von den westlichen Ländern sind wir die enthusiastischsten.
Ja, klar. Also da, es
Also.
geht im Prinzip ja dann eben nach Gaming-Markt und
Ja.
der in Frankreich wird jetzt auch nicht so klein sein und der in Kanada und der in weiß ich wo. Es gibt ja genug französischsprachige Länder.
Kanada gibt es doch kein Internet.
Was? Willst du jetzt hier Kanada beleidigen?
Ja, natürlich, immer. Ja, wir waren gerade beim Thema Bugs.
Kam viel bei raus.
Ja, kam viel bei raus, ja. Viel über Sprachen und so. Ja, ich würde sagen, gehen wir einfach mal zum nächsten Punkt über. Und zwar würde ich jetzt mal das Thema Atmosphäre, Erzählweise und so weiter nehmen. Da ist Elder Scrolls ja generell für bekannt, also auch die alten Teile, dass sie ein sehr atmosphärisch dichtes Universum schaffen können. Was denkt ihr? Ist denen das in ESO auch gelungen oder eher nicht?
Definitiv. Also da muss ich wirklich sagen, im Vergleich zur Beta hat ESO nochmal einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht, weil so in der Beta habe ich immer gesagt, ach, irgendwie wirkt das ein bisschen leer, irgendwie ist nicht so viel los. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Kalthafen verlässt und du kommst dann als Khajiit in dieser Hafenstadt an, dessen Namen ich gerade vergessen habe, Wirkwulwacht oder so. Ich kann mir das nicht merken. Jedenfalls, du hörst das richtig. Du hörst im Hintergrund diese Aktion ständig von diesen Arbeitern, die da rumlaufen, die fischen und du hörst ständig Unterhaltung. Und was ich zum Beispiel neulich total cool fand, weil ich bin an diesen Strand lang gelaufen und da ist ein NPC aufgetaucht, der hat mir dann so, hey, hier, kommt mal her, ich brauche Hilfe. Und dann dachte ich mir so, ach nee, ich will jetzt gerade nicht, bin weggelaufen. Da hat er mir hinterher geschrien, komm doch bitte, bitte helf mir. Das fand ich so beeindruckend, ohne dass ich den wirklich angesprochen habe, dass der mir hinterhergerufen hat. Das fand ich wirklich, also atmosphärisch total wahnsinnig toll. Und auch generell die Synchro, finde ich, ist super gut gelungen. Man hat ja aber so ein bisschen Angst davor, wie die deutsche Synchro läuft, wenn man auch nur Englische kennt, aber die ist wirklich richtig, richtig gut geworden. Also da kann man echt sagen, Daumen hoch, das haben sie richtig gut gemacht.
Von der deutschen Synchro haben aber auch nur die Englisch-Nazis Angst. Also, ich weiß nicht, die deutsche Synchro in einem so großen MMO, in einem AAA-MMO ist immer hervorragend. War
Ja, na
technisch
klar.
wie auch von den
Also ich habe mich da auch noch nie
Sprechern.
beschwert.
Also das ist immer Jammern auf einem Niveau, da kriege ich immer die Krise. Zumal man eh an der deutschen Synchro, also das ist so, oh, kriege ich jetzt schon wieder, da kommt es in mir
Da
hoch.
geht der Sanker gleich höher, oder auf
Ja, ich
180.
Ich
Nee,
mag
klar, du
das
hast
immer
ja recht. Ich
nicht.
bin ja auch nicht jemand, der sagt so, oh, die englische Synchro ist so viel besser.
Ja,
Also
ich
ich war
bin.
bisher in allen Sprachen, Entschuldigung, ich war bisher in allen MMOs irgendwie mit der deutschen Synchro zufrieden. Also in WoW, klar, keine Frage. Auch in SWTOR bin ich auch super zufrieden. Und jetzt hier in Elder Scrolls, na, auch nicht zu meckern, also.
Naja, aber grundsätzlich, die Synchro ist, erstens, es ist total geil, dass alles synchronisiert ist. Macht es mir unheimlich schön. Ich bin etwas lesefaul, gebe ich zu, aber es ist dann schon mal schön, wenn man einfach so dran sitzen kann und sich berieseln lassen kann. Und der Soundtrack ist halt einfach geil. Also ich finde den Soundtrack unheimlich geil. Ich habe mir den auf iTunes noch geholt, weil ich ja nicht die physische Imperial Edition habe. Habe ich mir den halt noch da geholt und ja, den höre ich mir halt schon rauf und runter mal an. Ist toll, gefällt mir. Die ganze Atmosphäre gefällt mir. Es ist auch grafisch einfach geil. Momentan ist es einfach grafisch noch geil. Klar, in ein paar Jahren sieht es wieder anders aus, aber momentan ist es einfach geil.
Ja, vor allem jeder kleine NPC ist vertont. Das finde ich so hammergeil. Ich bin da langgelaufen, habe irgendwie einen NPC, der gerade geangelt hat, habe ich einfach mal angesprochen. Und der hat mich dazu gelabert mit, ich habe keine Ahnung, was er zu mir gesagt hat. Das finde ich, dann habe ich den nächsten angelabert. Der hat auch was erzählt. Das finde ich total toll. Und auch wirklich mit einer guten Synchro. Also nicht irgendwie, dass du da den hinterletzten Schauspieler da rangesetzt haben, der irgendwie gerade mal so das Wetter vorlesen kann, sondern wirklich richtig, richtig gut. Selbst die kleinsten, kleinen, unwichtigen NPCs, die irgendwo rumstehen.
Was ich ein bisschen creepy fand, war, als ich das erste Mal Manny Markos Stimme gehört habe und gemerkt habe, dass er von dem Synchronsprecher von Nicolas Cage gesprochen wird. Das war irgendwie
Ja,
komisch.
gut. Kannst du nichts machen.
Aber nee, ansonsten, ich find auch die Synchro, also schon direkt bei In Kalthafen Catwill ansprechen und die Stimme von John Cleese hören, ist halt einfach geil. Und die sind so gut vertont. Hier Razumdar beim Altmeri-Dominion, den Questgeber, der ist einfach. Das muss ein begnadeter Sprecher gewesen sein, der den so gut gesprochen hat. Also es ist wirklich, ja, gefällt mir sehr gut.
Kann ich nur zustimmen. Ebenso.
Gut, dann ja, fassen wir mal zusammen. Eigentlich sind wir alle ziemlich zufrieden mit ESO, oder?
Ja.
Ja, soweit wie man es bis jetzt so gespielt hat und gesehen hat, auf jeden Fall.
Na dann, hoffen wir, dass es so bleibt. Wir werden euch darüber berichten, und zwar in einem unserer nächsten Podcasts, denke ich. Da werden wir dann nochmal ein Fazit ziehen, wenn wir alle ein bisschen weitergelevelt haben.
50.
50. Ja,
Richtig.
zumindest der Thyanolith wird dann auf jeden Fall 50 sein.
Ich denke doch, ja.
Wer so ansonsten
Drei
noch
oder
nachzieht,
viermal.
3 oder 4 Mal, genau. Der kann dann schon über die anderen Pakte berichten, die er auch noch durchgespielt hat. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr anderes übrig, als euch vielen Dank zu sagen dafür, dass ihr zugehört habt und uns eure Zeit geliehen habt, und hoffen, dass euch der Podcast gefallen hat. Und wenn er das hat, dann empfehlt uns weiter und hört uns beim nächsten Mal wieder zu. Und ja, bin dann, sagen wir mal, bis dann. Tschüss.
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 Tolle Sache.